Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft: Du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Abenteuer Homeoffice. Die Solopreneurin mit genau diesem Business ist heute bei mir im Podcast, Claudia Kauscheder. Sie ist Expertin für alle Fragen, die sich die meisten Menschen stellen, die alleine zu Hause arbeiten. Wie motiviere ich mich? Wie arbeite ich wirklich effizient? Wie plane ich am produktivsten? Wie organisiere ich meinen Arbeitsalltag? Das sind ganz viele Wie-Fragen, auf die sie heute sicherlich auch viele Antworten geben kann. Claudia hat ein sehr abwechslungsreiches Berufsleben, von der Sekretärin zum Außendienst, wo sie Fax und Kopierer verkauft hat und aus Neugierde ganz viele Ausbildungen gemacht, immer mit einem Faible für Struktur und Ordnung. Sie war in einer Familienphase eher Bewahrerin und später und vielleicht auch überhaupt eher die Erneuerin und jetzt auch eben in der Selbstständigkeit. Eine große Neugier treibt sie um und das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass sie mal Japanisch gelernt hat. Aber heute bleiben wir bei Deutsch. Herzlich willkommen, liebe Claudia.
Hallo, liebe Bettina, danke für die Einladung und für die tolle Anmoderation. Ich bin ganz hin und weg, was du da gefunden hast auf meinem Blog.
Unglaublich. Ja, deine Website ist aussagekräftig.
Das ist aber schön. Ja. Ne?
Im Moment ist ja Urlaubszeit und als ich so überlegt habe, womit können wir eigentlich starten und was ist denn vielleicht gerade im Moment aktuell ein Thema, was bei den Menschen brennt, da habe ich mir so gedacht, es ist sicherlich auch der nahende Urlaub und wie bereite ich den vor? So als Angestellte, da trinke ich den letzten Kaffee, sag tschüss bis in 3 Wochen und in der Selbstständigkeit ist das ja ein bisschen anders und deswegen so die Frage an dich, wie kann ich denn als Selbstständige meine Abwesenheit auch so vorbereiten, dass ich wirklich was von meinem Urlaub habe?
Gute Frage. Oft gestellte Frage, immer so um die Weihnachtszeit herum und natürlich im Sommer, das ist ganz klar. Ja. Und also ich würde mal sagen, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Es kommt schon sehr stark drauf an, wie ist deine Privatsituation, Lebenssituation, wie ist dein Businessmodell? Ja, wenn ich jetzt vom Businessmodell Coaching, 1:1 Coaching, ohne große Programme, ohne Online-Kurse, ohne Membership, also ohne all die Dinge, die ich habe, ja, ausgeht, dann ist es noch relativ einfach. Weil du kannst ja sehr früh deinen Kundinnen, deinen Coaches signalisieren, von bis bin ich nicht da. Das heißt, wir machen vorher Termine, wir machen nachher Termine, ja. Und jetzt kann es natürlich auch sein, oder sollte es eigentlich sogar sein, dass du Content produzierst, ja, dass du sichtbar bist, weil sonst wird es mit den Kundinnen oder den Coaches wahrscheinlich nicht so ganz klappen. Ja. Und das ist halt ein Punkt, der ist wirklich für alle gleich, die selbstständig sind, die irgendetwas mit Online zu tun haben, sei es eben mit einem unter Anführungszeichen echten Online-Business, das heißt, sie verkaufen nicht ihre Stunden, sondern verkaufen Produkte online, ja, und betreiben Content-Marketing, dann wird es halt kritischer. Ne? Kann ich einfach, das ist die große Frage, kann ich einfach 3 Wochen abtauchen, nichts posten, keinen Blogartikel, keinen Podcast zum Beispiel und so weiter, wird mir das dann nicht irgendwann auf den Kopf fallen. Ne? Und das ist durchaus so, dass das negative Auswirkungen haben kann, aber Entschuldigung, aber man überlebt. Ja, also ich habe das auch gehabt in früheren Zeiten, dass ich einfach es nicht geschafft habe, neben der Anstellung war ich ja noch dazu selbstständig lange Jahre, dass ich es nicht geschafft habe, alles so vorzubereiten, dass es niemanden auffällt, dass ich auf Urlaub bin. Nennen wir es mal so, ja? Ich habe gelernt, ich habe ausprobiert und für mich funktioniert das Konzept am besten, wenn ich vorbereite. Das bedeutet, ich weiß ja, wann ich wegfahre, ich weiß, welche Contentstücke innerhalb meines Urlaubs optimalst erscheinen würden, ja, Betonung auf optimal, das muss man natürlich nicht immer ausreizen, ja. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, ich produziere doch relativ viel Content, würde ich jetzt mal behaupten. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn ich zum Beispiel 3 Wochen auf Urlaub bin, dass ich mindestens 3 Wochen vorher schon anfange vorzubereiten. Das heißt, vorzuproduzieren auch teilweise. Ja? Weil das, was ich halt bei meinen Kundinnen sehe, ist, dass sie es so machen wie damals in der Anstellung, ja? Dass sie sich in der letzten Woche, bevor sie wegfahren, wo sie eigentlich noch Haushalt in Ordnung bringen wollen, wo sie noch einkaufen wollen, wo sie noch Wohnmobil packen wollen, ja, und, das normale Business weiterlaufen lassen, dann stauen sich natürlich die Termine vorher und in ausgerechnet dieser Woche wollen sie auch noch Content für die nächsten 3 Wochen produzieren. Das funktioniert nicht, mhm. Ja. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch die, dass man auch auf den Content-Kanälen einfach sagt, liebe Leute, ich mache Sommerpause. Ich muss ja niemandem erzählen, dass ich weg bin, damit die Leute dann im Impressum schauen, wo mein Haus leer steht oder meine Wohnung leer steht. Ja, ja, davor haben viele Leute Angst, auch in Richtung, na, muss ich meine richtige Adresse im Impressum angeben? Ja, musst du. Ja, und dementsprechend, also ich kommuniziere meine Urlaube zu meinen Kunden, natürlich, und im Newsletter, aber nicht auf Social Media.
Das ist auch noch, glaube ich,
zum Beispiel. Ja. Weil da weiß ich nicht, wer mir zuschaut.
Das ist noch ein wichtiger Hinweis, denn so gerade in Social Media.
Das habe ich nicht unter Kontrolle. Ja. Und du wirst auch von mir kein Foto oder kaum ein Foto sehen, das oder ein Video sehen, wo ich sage, ich bin jetzt gerade da und da. Ja, weil daraus kann man ja wieder Rückschlüsse ziehen. Ja, ich bin nicht zu Hause, sondern das mache ich halt dann nach dem Urlaub. Da schreibe ich halt dann, ich war da und da. Ja, also dieses Live in der Sekunde, ich muss das jetzt rauspusten in die Story oder sonst wohin, das tue ich überhaupt nicht aus Sicherheitsüberlegungen. Mhm. Genau. Ja? Also es gibt für mich 2 Wege, eigentlich gibt es 3 Wege. Das eine ist das Vorbereiten, das mache ich so weit möglich. Dann geht vielleicht die Frequenz ein bisschen runter und dann kommt halt einmal eine Woche kein Podcast raus. Ja, lässt sich verschmerzen. Was mir wichtig ist, die Newsletter, dass die wirklich jede Woche rausgehen. Also vorbereiten. Das zweite ist einfach sagen, ich bin dann mal weg. Das kennen wir ja auch, den Spruch. Ja. Und die dritte Möglichkeit ist, das ist aber, ich sage jetzt mal in der Vorbereitung oder vor dem Urlaub die aufwendigste, ist wirklich zu delegieren. Damit kannst du aber nicht 3 Wochen oder 4 Wochen vor dem Urlaubsantritt starten. Das muss laufend im Business passieren, dass du sagst, okay, ich habe da jemanden, der macht 1, 2, 3, 4, 5. Das mache ich die ganze Zeit nicht, habe da Kontrolle drüber, kann schauen, ob das mir entspricht, meiner Stimme entspricht, ja, also meiner Kommunikationsstimme. Und dann kann man auch mal einfach delegieren, was man normalerweise selber machen würde. Mhm. Ja. Auch natürlich nur zu einem bestimmten Teil. Also ich sage jetzt einmal, Podcast einsprechen, tu nur ich, Videos aufnehmen, tu nur ich. Also überall, wo mein Gesicht und meine Stimme drinnen sind, mach nur ich. Ja? Also die 3 Möglichkeiten gibt's und da muss man sich vielleicht ein bisschen durchprobieren, was passt. Und ich glaube, das Allerwichtigste, also jetzt, wenn wir weggehen vom Organisatorischen, vom Technischen, das Allerwichtigste ist, sich das selber zu erlauben. Mhm. Ja, also sich selber zu erlauben, entweder ganz abzutauchen, nichts fürs Business zu machen oder sich zu erlauben, wenn da eine gute Idee daherkommt oder wenn bei einem Kunden gerade der Hut brennt, dass man trotzdem auch im Urlaub arbeitet. Das setzt natürlich wieder Kommunikation voraus mit denjenigen Menschen, die mit dir den Urlaub verbringen, so du nicht alleine verreist, ne? Also für meinen Mann war das relativ schwer zu verstehen, dass ich auch im Urlaub arbeiten möchte, zum Beispiel.
Das ist ja vielleicht auch noch ein zweiter Gedanke, wie gestalte ich dann den Urlaub? Jetzt war ja so der erste erstmal, wie bereite ich vor? Und ich erinnere mich an, als wir uns vor ein paar Tagen oder Wochen getroffen haben, um ein bisschen unsere Interviews vorzubereiten, da habe ich dir erzählt, ich wäre ganz stolz und würde jetzt irgendwann einen Post absetzen, tausche jetzt Büro gegen Bali und bin jetzt weg. Und dann hast du etwas kritisch geguckt Und dann bin ich nochmal sehr in mich gegangen und habe gedacht, so, ich habe so ein bisschen gehadert mit diesem Satz, kann ich mir das denn jetzt erlauben? Will ich mir das erlauben? Denn das ist ja so die Frage. Ich bin schon gut organisiert und ich könnte es schaffen. Und ich darf dir jetzt sagen, ich habe bis Ende August alles vorgeplant. Ich habe mich umentschieden. Es gibt jede Woche weiter einen Newsletter. Es gibt alle 14 Tage einen Podcast. Und es gibt bei LinkedIn auch zweimal die Woche Newsletter beziehungsweise Post. Das ist jetzt alles geplant. Und ich kann auch sagen, cool. Ich bin deiner Idee auch gefolgt, das ein paar Wochen vorher zu starten. Denn wenn das parallel ist mit Sonnenmilch einkaufen und Koffer packen, dann ist das sehr ungünstig und dann ist der Stress programmiert. Also von daher, das lohnt sich schon.
Funktioniert einfach nicht. Also selbst wenn du sagen würdest, okay, ich halte diese Woche Stress jetzt aus, es funktioniert nicht, weil du hast auch deswegen jetzt nicht 48 Stunden pro Tag. Mhm. Ja? Also es kann einfach nicht funktionieren. Aber wenn man das so immer ein bisschen was zusätzlich ein paar Wochen lang macht, ja, zu dem, was man normalerweise machen würde, dann funktioniert, wie man sieht, ja, also wie du das umgesetzt hast, ja.
Genau. Ja, das kann ich jetzt auch sagen, es gibt natürlich ein unglaublich gutes Gefühl, das entspannt mich jetzt sehr. Und ja. Ich habe nicht nur die Zeit jetzt vorher vorbereitet, sondern ich habe auch noch bis 2 Wochen nach meiner Rückkehr vorbereitet, weil ich gesagt habe, ich möchte auch entspannt hier wieder landen und nicht sofort reinspringen in ganz viel, bis morgen muss es fertig sein. Das ist nämlich ein Gefühl, was ich selber überhaupt nicht haben kann.
Ja, bis hin zu Terminen. Nicht? Also ich habe es in meiner Anstellung auch so gemacht, dass ich eigentlich im Kalender immer, also im öffentlich für alle Mitarbeiter zugänglichen Kalender, nicht geschrieben habe, dass ich ab Montag wieder da bin, sondern ab Dienstag oder ab Mittwoch. Ja? Also ich habe quasi meinen Urlaub verlängert, natürlich nicht als Urlaub, sondern um aufzuarbeiten, was da in den 3 Wochen passiert ist. Und den Fehler habe ich auch am Anfang gemacht, meiner Selbstständigkeit, dass nach dem Motto, okay, wir kommen wirklich am Montag zurück, am Dienstag habe ich schon mal 3 Termine, ja, oder einen 4-stündigen Workshop oder ähnliche lustige Dinge. Und das ist keine gute Idee. Ich versuche es auch, die ersten 1, 2, 3 Tage, je nachdem, wie lange ich weg bin, keine Termine zu haben, außer es ist wirklich Not an der Frau, ja, um eben aufzuarbeiten, wieder anzukommen. Ich meine, wir sind mit dem Wohnmobil immer unterwegs, das heißt, ich habe zumindest keine Zeitverschiebung oder so, ja. Aber es gibt Leute, die kommen aus den USA am Sonntag am Abend an und machen am Montag Termine, ja. Das ist einfach, damit ist die Urlaubserholung wieder futsch.
Ne? Und zwar ganz schnell. Das ist auch, also dieses sanfte Wiederankommen ist auch aus gesundheitlichen Aspekten unglaublich wichtig. Absolut. Und bedeutsam. Ja, gehen wir mal zu diesem Arbeiten im Urlaub. Ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe in den ersten Sommern, also Sommer ist für mich immer die Zeit, wo ich ein bisschen länger auch unterwegs bin, da hatte ich mir wirklich Projekte vorgenommen. Da habe ich gesagt, ich wollte ein Journal schreiben, ich wollte ein 6-Wochen-Programm ausarbeiten und das musste ja alles getan werden mit ganz viel Arbeit. Und ich habe gedacht, ach, im Urlaub hast du gut Zeit, da machst du das mal in Ruhe. Und ich muss wirklich sagen, Das hat auch gut geklappt im Urlaub. Ich war kreativ, ich war in schöner Umgebung, mir fiel viel ein, das war gut. Aber hinterher hatte ich das Gefühl, also so richtig Urlaub war das jetzt nicht. Wie siehst du das oder was würdest du da empfehlen?
Empfehlen ist schwierig, aber ich sehe es so, dass erstens einmal hängt es an der Definition von Urlaub, ja. Was ist Urlaub für mich? Und für mich ist zum Beispiel Urlaub schon, wenn ich nicht jeden Tag irgendwelche Meetings oder Termine habe. Ja? Oder solange ich angestellt war, 20 Stunden und die Selbstständigkeit aufgebaut habe, war Urlaub für mich, nicht an die Firma denken zu müssen, also nicht an die Anstellung denken zu müssen. Ja? Ich war in der IT als Programmiererin beschäftigt und somit war das also sehr schön, sich um diese Dinge nicht kümmern zu müssen. Ja, ich habe den einen oder anderen Feuerwehreinsatz gehabt, wo sie gesagt haben, so und jetzt such dir irgendwo Internet und log dich ein, da haben wir ein Problem. Aber die Definition von Urlaub ist für mich persönlich halt nicht, ich liege den ganzen Tag am Strand oder ich krabble den ganzen Tag auf Bergen herum oder ich schaue mir lauter alte Steine an, ja, sondern für mich ist es immer ein Mix. Ja, also Urlaub ist für mich auch, wenn ich irgendwo anders bin, obwohl ich vielleicht dasselbe mache, ja, oder einen Teil davon mache. Und ich glaube, das muss man für sich definieren. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung früher gemacht, okay, dass ich dann so in den letzten 4, 5, 6 Wochen vor Urlaubsbeginn gesagt, ah, das kann ich dann in Ruhe in Urlaub machen. Ja, den Blogartikel, den schreibe ich dann im Urlaub. Und das E-Book mache ich dann auch und so weiter und so fort. So, und jetzt bist du mit 2 kleinen Kindern unterwegs und hast eigentlich keine Lust. Und dann fängt es an, wirklich grimmig zu werden, wenn du dann keine Entscheidung triffst. Ja? Wenn du dann nicht die Entscheidung triffst und sagst, okay, ich habe jetzt keine Lust, das ist Urlaub, es läuft mir überhaupt nichts davon, es passiert nichts Weltbewegendes, wenn ich das jetzt einfach nicht mache, was ich mir eigentlich gedacht hatte oder eigentlich vorgenommen hatte. Ja? Und das habe ich in den ersten Jahren nicht gut hinbekommen. Und bin also ständig mit schlechtem Gewissen auf Urlaub gewesen, ja, und schlechtem Gewissen nämlich meiner Selbstständigkeit gegenüber, bis ich wirklich einmal radikal gesagt habe, so, und jetzt ist Schluss, ich entscheide jetzt mich dafür, dass ich arbeite, wenn ich Lust habe und auch, dass ich zum Beispiel 1:1 Termine mit meinen VIP-Kunden sehr wohl auch im Urlaub mache, ja. Weil ich kann nicht sagen, du hast jede Woche haben wir ein Meeting, damit du vorankommst und dann bin ich 3 Wochen weg. Ja, das, wie ich angefangen habe, eben mit diesen VIP-Kunden so 3 Monate wirklich intensiv zu arbeiten, war das einfach eine Entscheidung für mich. Ja, und dementsprechend, ich habe ja nie viel, ich habe höchstens so 2, 3 parallel, habe ich dann halt 2, 3 Termine pro Woche auch im Urlaub. Und da war es halt wichtig, das auch mit meinem Mann zu kommunizieren. Also ich komme ja aus einer selbstständigen Riege. Das waren, glaube ich, bis zur Urgroßmutter, waren alle selbstständig. Und meine Eltern eben auch. Und wir haben keinen Familienurlaub gehabt. Also ich habe das überhaupt nicht gekannt. Habe meinen Mann kennengelernt, der kommt aus einer Angestelltenfamilie. Viele, viele Generationen Banker. Ja, also auch noch in einem Bereich, wo ich sage, keine Privatwirtschaft. Und für die ist das ist Urlaub natürlich das ein absolutes Muss und da darf man nichts anderes machen und nicht mal ans Büro denken. Und dementsprechend war es halt wichtig, ihm auch zu sagen, du pass auf, ich sehe es anders, so und so, diskutieren wir mal drüber, wann soll ich denn am besten oder wann kann ich denn am besten die Termine hinlegen, damit sie unseren Tagesablauf nicht stören. Ja, weil wir also sehr gerne schon relativ zeitig in der Früh mit den Rädern unterwegs sind, bevor es zu heiß wird, zum Beispiel. Ja. Und seitdem funktioniert das gut, wird akzeptiert von ihm. Ich versuche natürlich keine 4-Stunden-Workshops im Urlaub zu haben. Das kann ich in meinen Programmen und im Membership einfach so timen, dass das nicht der Fall ist. Aber ansonsten mache ich auch Live-Meetings, Q&A-Meetings, aber halt, ich sage mal so 16 Uhr, weil da weiß ich, da sind wir also schon völlig platt und wieder retour.
Da kann dann der Kopf arbeiten.
Genau. Nachdem der Körper völlig ausgelaugt ist, kann der Kopf dann noch was tun. Ne? Also das, wie gesagt, es kommt auf die Definition von Urlaub an, auf die eigene. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, eine Entscheidung zu treffen, wie man es haben will. Ja? Und wenn man merkt, ich habe mir das rosa vorgestellt und es ist jetzt doch himmelblau, dann muss man auch die Entscheidung treffen, das Himmelblaue jetzt zu akzeptieren und nicht ewig der rosa Wolke nachzutrauern, weil damit machst du dir alles andere kaputt.
Ich finde auch den Aspekt auch wichtig, den du angesprochen hast, was die Kommunikation angeht. Das ist ja vielleicht für die eine oder andere auch zu Hause und grundsätzlich wichtig. Wenn man zu Hause arbeitet, dann braucht es Absprachen und klare Kommunikation über Bedürfnisse, über Arbeitszeiten, über Wünsche, damit es dann nicht rappelt an der Stelle, wo es völlig unnötig wäre, da in Konflikte zu gehen.
Absolut.
Und ich habe noch eine Anmerkung dazu zu dem Thema so im Urlaub, wie gehe ich damit um? Ich habe jetzt für mich die Entscheidung getroffen, jetzt beispielsweise für dieses Jahr, ich werde keine Projekte ausarbeiten, also nichts tun, wo ich wirklich Konzentration extrem bündeln muss, wenn ich selber Texte schreibe oder Arbeitsblätter entwerfe oder so etwas. Das bringt mich dann sehr in eine Form von Anspannung, die ich im Urlaub nicht will. Aber was ich mache, ist, ich lese trotzdem Fachbücher oder ich höre fachgebundene Podcasts, weil ich dann sage, das ist etwas, da komme ich zu Hause auch gar nicht so zu, wie ich mir das wünsche. Und dafür ist dann im Urlaub Zeit. Da habe ich so, das beruhige ich mich ein bisschen. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich tue was für mein Business. Aber das ist nicht anstrengend und holt mich auch nicht so aus meinem Entspannungsmodus raus.
Aber muss das unbedingt sein, dieses ich tue etwas für mein Business, auch wenn ich auf Urlaub bin? Also selbst wenn ich jetzt der Typ bin, der das macht, ja, und der es gerne macht, ist das wirklich unbedingt notwendig? Dürfen Selbstständige, Solopreneure, Coaches keinen Urlaub machen, wie er im klassischen Sinne gedacht wird?
Doch, also nach meiner Vorstellung, ich folge dir da auch mit dem Gedanken, man muss es entscheiden und es muss jeder für sich entscheiden. Und ich bin einfach auch von Natur aus sehr neugierig und ich bin auch sehr aktiv. Und für mich wäre es auch eben kein Urlaub, nur jetzt 3, 4, 5 Wochen lang auf der Liege zu liegen oder auch nicht einfach nur Besichtigungen zu haben, sondern ich habe dann einfach das Gefühl, ich möchte jetzt gerne auch noch was lernen, was Neues mir aneignen. Aber wenn das jemand gerade nicht braucht, finde ich das auch völlig in Ordnung. Und dann zu sagen, mit den entsprechenden Hinweisen, die du ja vorhin auch vorgestellt hast, ich mache das Ganze in Ruhe, bereite gut vor und dann ist wirklich mal nichts angesagt. Gerade wenn man vielleicht auch zu Hause noch mehr Verpflichtungen hat als nur sein Business, dann ist es ja oft noch umso wichtiger. Dann sind noch irgendwelche pflegebedürftigen Angehörigen oder Kinder und dann möchte man mal wirklich nichts haben.
Absolut. Ich würde gerne noch kurz auf diese Kommunikationsschiene zurückkommen, weil, wie wir in Wien sagen, das kann ziemliche Brösel geben, wenn man nicht kommuniziert, ja. Und es war lange Zeit so, ich habe auch in meiner Anstellung im Homeoffice gearbeitet. Ich war also maximal einen Tag pro Woche, ganz am Anfang einen Tag pro Monat. Wie die Kinder noch ganz klein waren, war ich eben im Büro, ansonsten alles von Homeoffice aus. Und da hat es noch keinen Zoom gegeben, ja. Es hat trotzdem funktioniert. Und dann hat irgendwann mal mein Mann die Arbeitszeit reduziert. Dann war ich eben einen Tag pro Woche drinnen. Während diesem Tag hat er sich um die Kinder gekümmert. So, und dann waren irgendwann mal die Kinder aus dem Haus oder so groß, dass sie uns nicht mehr wirklich gebraucht haben. Und dann hat er reduziert und war 2 Tage, hat nur mehr 3 Tage gearbeitet sozusagen. Ja. Und jede Veränderung dieser Umgebungsvariablen, ja, hat natürlich erfordert, dass wir uns beide irgendwie wieder zusammenrappeln und überlegen, wie ist es denn, welche Erwartungen sind da, ja? Und wenn also bei meinem Mann jetzt die Erwartung gewesen wäre, die 2 Tage, die ich unter der Woche zu Hause bin, kümmert sich die Claudia um mich oder wir unternehmen gemeinsam Sachen, das hätte mich sowas von in Stress gebracht und wäre unmöglich gewesen, daneben eben die Selbstständigkeit aufzubauen, ja. Aber wir haben halt gewisse Rahmen gesetzt und ich habe dann auch gesagt, okay, ich fange früh genug an zu arbeiten, ab 17 Uhr ist Sense, ab 17 Uhr mache ich nichts mehr, ja, also ich mache keine Termine um 17 Uhr oder so. Und jetzt ist er dann in Pension gegangen, 2021 oder war es 22, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und das war wieder eine große Ruckelei, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass eigentlich immer jemand da ist, anwesend ist, auch nicht, wenn er nicht neben mir sitzt, er sitzt ein Stockwerk tiefer oder rumort da herum, ja. Und das war wieder eine ganz, ganz große Umstellung, dieses schlechte Gewissen unter Anführungszeichen den Partner oder die Partnerin jetzt wieder Anführungszeichen alleine zu lassen, ja, sich nicht zu kümmern, die Zeit nicht gemeinsam zu genießen, ja, also alles unter Gänsefüßchen bitte, ja, das auszusprechen auch und eben zu kommunizieren von beiden Seiten aus, wie hätten wir es denn gerne und wo ist denn da der Kompromiss, mit dem wir beide nicht überleben, sondern gut leben können. Ja? Und das auch immer wieder zu wiederholen, wenn irgendetwas, du jetzt hast schon wieder übertrieben mit deinen Terminen und irgendwie sehe ich dich überhaupt nicht mehr, kommt dann von seiner Seite und dann im ersten Moment sage ich aber und im zweiten Moment schaue ich meinen Terminkalender an und sage, könnte recht haben. Ja? Also das ist im Homeoffice, also wenn man als Solopreneur zu Hause arbeitet und es ist noch irgendjemand anderer anwesend, der da lebt, ja, egal ob das jetzt Kinder sind oder eben Partner, Partnerin sind, es ist so wichtig, diese Schleifen immer wieder zu drehen, weil sonst kommt man in das Teufelsküche. Mhm.
Ja. Mein Podcast hören ja überwiegend Coaches und Coaches sind ja eigentlich geübt in Kommunikation und wissen das auch theoretisch und werden es mit ihren Coaches auch so machen, genau. Aber das Entscheidende ist ja auch, dass man es für sich selber dann oft nicht so praktiziert, wie man es im Coaching dann doch als wichtig weitergibt. Von daher ist das nochmal wirklich auch, gerade für Coaches, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und eine Erinnerung.
Also ich habe ja einige Coaches unter meinen Kundinnen und das ist genau, ich höre dann immer wieder von ihnen, ja, das mit der To-Do-Liste oder das mit der langfristigen Planung oder das mit dem und dem. Ich weiß es ja eh. Ja, aber das nochmal von dir zu hören, ist halt was ganz anderes. Und von dir immer wieder drauf gestupst zu werden, ist das was ganz was anderes. Und dann fangen sie so an, sich ein bisschen selber zu geißeln, wenn sie sagen, mein Gott, ich erzähle das meinen Kunden auch ständig, ja, meinen Coaches. Und selber vergesse ich immer wieder drauf, ne? Und ich sage dann immer drauf, na, sind wir eigentlich froh, dass die Leute immer wieder drauf vergessen, sonst wären wir als Coaches alle miteinander arbeitslos.
Ja, das wäre schade.
Ja, wenn jeder das, was er weiß, zu 100% umsetzen könnte, dann würde es uns alle nicht geben. Wir brauchen immer wieder die Impulse von draußen. Wir brauchen immer wieder die Wiederholungen von draußen, weil es nicht zu jeder Zeit alles immer gerade aufgenommen werden kann, umgesetzt werden kann. Und deswegen ist es so wichtig. Und man braucht kein Coach sagen, mein Gott, theoretisch weiß ich das, wieso kriege ich es nicht umgesetzt und sich hoffentlich dann doch Hilfe holt oder unterstützen holt.
Ja. Du hast ja vorhin viel von Planung gesprochen, von langfristiger Planung. Und vielleicht können wir da an der Stelle mal ein bisschen konkreter werden und vielleicht auch mal so wirklich in den Alltag gehen. Wie mache ich das denn? Oder was sind Varianten, wirklich produktiv und effizient zu arbeiten? Das ist jetzt eine große Frage, das weiß ich. Dock einfach an irgendeiner Stelle an, wo du denkst.
Ich verweise dich zu meinem Blog oder auf Home Sweet Office. Na, ich glaube, das Allerwichtigste ist, das sind wir aber jetzt in der kurz- und mittelfristigen Planung, ja. Weil langfristige Planung jetzt auch noch einzunehmen, ist vielleicht nicht so schnell umsetzbar. Aber die kurzfristige Planung fängt für mich an in der Wochenplanung, ja, dass ich mir anschaue, dass ich nicht hergehe und einfach sage, so, und ich packe jetzt alles auf die To-Do-Liste, was ich nächste Woche erledigen möchte, und dann frustriert bin, wenn es während der nächsten Woche mehr wird und nicht weniger. Ja, sondern dass ich wirklich einen Blick werfe auf die nächste Woche. Wie viel fixe Termine habe ich da schon? Das sind bei mir teilweise 14 Stunden. Ja? Die zweite Frage ist, wie viel will ich überhaupt aktiv arbeiten? Will ich eine 40-Stunden-Woche? Will ich eine 20-Stunden-Woche? Wenn ich eine 20-Stunden-Woche will und ich habe 14 Stunden Termine, dann nach Adam Riese werde ich wohl nur 6 Stunden maximal zur Verfügung zu haben, um irgendetwas produktiv zu machen. So, und das muss jetzt, diese Zahl von 6 Stunden, muss abgeglichen werden mit dem, was ich auf die To-Do-Liste packe. Das machen die allerwenigsten.
Diese Frage, die finde ich ganz, ganz essentiell. Und ich glaube, dass sich ganz viele genau diese Frage nicht stellen. Wie viel will ich eigentlich aktiv arbeiten? Und von da aus dann zurückrechnen. Das finde ich einen ganz, ganz guten Hinweis.
Also das habe ich natürlich in meinen Programmen, beziehungsweise ich habe vorige Woche Webinar gegeben zur Wochenplanung, zur flexiblen Wochenplanung. Und wenn ich die Leute sehen könnte, kann ich nicht, weil ich eben Webinar gebe, aber ich spüre richtig, wie die Augen groß werden, ja, weil auf die Idee sind sie noch nie gekommen, sich ihre Arbeitsstunden zu begrenzen. Mhm. Und der Effekt, der dann entsteht, wenn ich mir meine Arbeitsstunden begrenze, ist unter anderem, ich muss Prioritäten setzen. Es geht gar nicht anders. Ich kann nicht alles umsetzen, ja. Das heißt, ich muss mir über Prioritäten klar werden, und ich muss mir über effizientes Arbeiten klar werden. Weil wenn ich für, ich sage jetzt mal, ein Minuten-Reel 3 Stunden brauche, um es aufzunehmen, zu schneiden und dann den Text dazu zu haben, dann sollte ich das vielleicht nicht priorisieren, wenn ich nur 6 Stunden habe.
Am besten überhaupt nicht. Also, das ist nicht effizient.
Das ist auf jeden Fall nicht effizient, ja. Aber dann muss ich schauen, wie kann denn das, wenn mir das so wichtig ist, dann muss ich schauen, wie kann ich das effizienter machen, ja? Wie, oder kann ich es delegieren, zum Beispiel, ja? Also, das ist einmal das eine. Ich muss mir gesamt anschauen, was habe ich an Terminen nächste Woche? Was will ich veröffentlichen an Content? Ist da schon was vorproduziert? Fragezeichen. Oder nicht, ja? Was habe ich denn so an jeden Tag Routinen? E-Mail beantworten, Kommentare beantworten, Social Media Kommentare beantworten, weiß ich nicht, ja? Irgend sowas in der Richtung. Und mir daneben zu schreiben, wie viel Zeit gebe ich mir dafür oder was glaube ich, wie lange ich dafür brauchen werde. Und dann tun wir wieder rechnen. Ja? Und dann können wir wieder Prioritäten setzen. Beziehungsweise halt schauen, was muss ich denn verbessern? Okay, wenn ich 14 Stunden Termine habe, wäre es vielleicht schlauer, nicht in einer Woche 14 Stunden Termine zu haben und bei den nächsten Terminvereinbarungen zu sagen, sorry, die nächsten 3 Wochen habe ich keinen Termin frei. Ja, aber die Leute packen sich ja Termine rein, das ist unglaublich. Ja. Und dann, das ist einmal so der Wochenansatz. Ja. Und dann verteile ich arbeite mit Zeitblöcken. Ein Zeitblock ist Content, einer ist Administration, einer sind Routinen und so weiter, ja, alles nachzulesen. Und die verteile ich jetzt einmal so, wie ich mir das vorstelle und so, wie ich glaube, dass meine Energie sein wird, mein Energielevel. Ich weiß, Podcast aufnehmen 17 Uhr funktioniert nicht. Ich verhaspel mich ständig. Ja, das muss ich in der Früh machen, zum Beispiel.
Deswegen treffen wir uns auch gerade hier morgens um 10. So, du bist ganz fit. Ja.
Also um 17 Uhr, was beantworten geht noch um die Uhrzeit, ja, aber jetzt selber eine Struktur reinzubringen und an der dran zu bleiben, das geht nicht. Aber dann habe ich also so einen Stundenplan, nennen wir es ruhig so, ja, auch wenn es ein negativ behaftetes Wort ist, für die nächste Woche. Und dann kommt das nächste, ganz, ganz kurzfristige, dass ich in der Früh jeden Tag auf diesen Plan schaue und sage, passt das noch für mich? Will ich das, hat das wirklich so hohe Priorität? Oder vielleicht ist in der Zwischenzeit was reingekommen, was höhere Priorität hat. Ja, da muss ich austauschen, da muss ich verschieben und vor allem nicht tun. Die Leute löschen nichts von ihrer To-Do-Liste, sondern packen immer nur drauf. Ja, egal ob das Content, Projekte, To-Do-Liste ist, ganz egal, es wird immer nur oben drauf gepackt. Sie wollen nichts loslassen. Ja, und das kann man dann zum Mittag nochmal machen. Man kann zum Mittag nochmal schauen, was habe ich denn von dem abgearbeitet, was ich jetzt eigentlich am Vormittag vorgehabt habe? Hat länger gebraucht. Gut, was habe ich am Nachmittag vor? Muss das wirklich passieren? Muss das wirklich heute passieren? Ja. Und so arbeitet man sich durch den Tag, ohne dass man sich jede Stunde überlegen muss, was hat denn jetzt eigentlich Priorität? Was ist denn eigentlich jetzt als nächstes dran? Was muss ich denn eigentlich die Woche noch für Content machen? Was muss ich denn dies und jenes? Weil diese Überlegungen reißen dich natürlich völlig raus aus dem Tun, aus dem aktiven Tun. Und verhindern, dass du umsetzt. Mhm. Und zwar schnell umsetzt, ja. Also das ist so diese kurzfristige Planung, wo ich sage, da kannst du sofort damit anfangen. Wir nehmen das auf an einem Donnerstag und du kannst mit Montag, kannst am Freitag, am Nachmittag oder von mir aus am Wochenende oder Montag in der Früh deine Woche anschauen, wie soll meine Woche ausschauen. Und das durchziehen, ja. Langfristige Planung ist dann wieder ganz was anderes.
Wenn ich dir jetzt zuhöre, kann ich dir super gut folgen. Ich bin nämlich selber auch ein ziemlich strukturierter Mensch. Ich arbeite mit klaren Terminen. Ich arbeite auch mit Zeitfenstern so für meine Aufgaben am Tag und überlege mir, wie viel Zeit braucht wohl was und plane dann unterschiedliche Fenster ein mit den verschiedenen Prioritäten. Also das kommt bei mir auf ganz, stößt bei mir auf ganz offene Ohren und ich denke, ich könnte da auch noch dazu lernen und das wird gehen. Nun gibt's aber Menschen, die sind nicht so strukturiert, wie ich jetzt von dir mal vermute und wie ich es auch bin. es gibt die, die sagen, ich brauche meinen Freiraum, ich brauche Kreativität, ich möchte mal spontan sein. Wie arbeitest du denn mit diesen Menschen, die so vielleicht auch bisher, sagen wir mal, ihre Arbeit ja wahrscheinlich auch einigermaßen hingekriegt haben und ihre Kreativität lieben, aber auf der anderen Seite ja merken, ach, es strengt mich auch an.
Das geht nur durch, ich versuche zu überzeugen, es zu probieren, sie probieren es aus und sehen dann, Planung gibt mir Freiheit. weil ich Entscheidungen treffen kann. Ja, wenn ich keinen Plan habe, was die Woche abgeht, kann ich nicht entscheiden, ob ich jetzt frei mache, weil es schön ist, ins Bad gehe, oder ob ich doch lieber was arbeiten sollte. Ja, und da kann man wirklich nur Schritt für Schritt hinführen. Und das mache ich ja auch in mein Halbjahresprogramm. Drum dauert es ein halbes Jahr auch, ja, dass ich sage, so, und jetzt probier mal das aus. Wie fühlt sich das an? So wie du jetzt vorhin gesagt hast zum Beispiel, das fühlt sich total gut an, das alles vorgeplant zu haben. Ja. Nur ich kann dir das 100-mal sagen, du wirst es erst glauben, wenn du es selber erlebt hast. Dann kann es passieren, dass das keinen positiven Effekt hat, ja, dass dich das eher genervt hat, dann musst du was anderes einfallen lassen. Aber gratis Kreativität, das ist ein super Thema. Die Leute sagen mir, ich muss meiner Kreativität Freiheit gewähren, und dann sitzen sie und warten darauf, dass die Muse vorbeikommt. Ja, die kommt aber nicht. Das heißt, auch schreiben, auch Video aufnehmen, auch konzipieren ist ein Handwerk. Ja, und wie lernt man ein Handwerk, indem man es ausführt und nicht darauf wartet, dass die Muse um die Ecke kommt? Das klingt jetzt sehr sarkastisch, ja, aber das ist das, was ich unendlich oft auch in meinem Content-Planungsclub höre oder von den Leuten, die dann unter Umständen nicht dabei sind, ja, weil sie sagen, nee, das kann ich nicht. Aber wenn du anfängst zu überlegen oder dich selber zu beobachten, du brauchst gar nicht überlegen, du musst dich nur beobachten, zu welcher Uhrzeit fällt es mir leicht zu schreiben? Zu welcher Uhrzeit verhaspel ich mich ständig im Podcast, ja? Und dann diese Zeitblöcke dorthin zu legen, wo du sagst, okay, da besteht zumindest zu 90% die Chance, dass ich das hinbekomme, hast du trotzdem, und du hast trotzdem immer noch die Freiheit, dann am nächsten Tag zu sagen, nee, also heute habe ich schlecht geschlafen, ich schreibe heute keinen Blogartikel, das geht heute nicht, ich mache was anderes. Ich habe genug auf der Liste, ich kann mir was aussuchen, ja? Also, ich glaube, dass diese Verknüpfung zwischen Planung und das ist unkreativ, das ist keine Freiheit, dass das einer der großen, großen Mythen ist im Zeit- und Selbstmanagement. Mhm. Bin ich überzeugt davon, ja. Und ich kann nur sagen, ausprobieren, und zwar mit einer Kleinigkeit ausprobieren. Und wenn es ist, dass ich mich beobachte und das aufschreibe, das protokolliere, wann fällt mir was leicht? Und das nächste Mal lege ich das genau um dieselbe Uhrzeit hin, beobachte wieder. Und es ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Ja, wie gesagt, drum dauert Home Sweet Office ein halbes Jahr, um die Leute immer wieder dran zu erinnern und immer wieder abzuholen. Mhm. Und dies umsetzen, ausprobieren, die sind restlos begeistert. Es probieren natürlich nicht alle alles aus, auch okay, ja. Nur wenn ich gar nichts verändere in dem, wie ich es bisher gemacht habe, so wie du gesagt hast, ne, es ist halt anstrengend. Und man möchte es halt ganz gerne ein bisschen leichter haben. Nur wenn ich nichts ausprobiere, etwas zu verändern, dann ja, werde ich auch nicht draufkommen, was zu mir passt und was nicht passt. Ja. Es passt nicht alles zu jedem, ist auch ganz klar.
Dieses Erfahrung machen, ausprobieren, neu reflektieren, das ist natürlich auch wichtig, das über einen längeren Zeitraum zu machen. Das kann ich nur unterstreichen, auch was du gerade gesagt hast, warum dann auch so ein Programm entsprechend länger dauert. Das Gehirn braucht mindestens 3 Monate, um neue Gewohnheiten zu etablieren und zu integrieren. Ich habe ja das andere, das sag ich dann auch gerne so, andere Gewohnheiten, die habe ich vielleicht schon Jahrzehnte. Und wenn ich mich davon lösen möchte, dann geht das nicht von heute auf morgen. Da muss ich meinem Gehirn auch ein bisschen Zeit lassen. Und ja, die 100 Tage, die Politiker haben zum Beispiel, das kommt auch nicht von ungefähr. Letztlich hat das auch so einen Zusammenhang. Man braucht dieses Vierteljahr mal mindestens, bis man was Neues so in seine Routinen etabliert hat.
Mhm, absolut. Man wird immer wieder rausplumpsen. Mhm. Das Schöne ist, dass man dann schneller wieder einsteigen kann, weil es ja schon mal funktioniert hat. Also rausplumpsen ist überhaupt keine Schande, ist kein Versagen, sondern Versagen wäre dann zu sagen, ups, jetzt bin ich rausgeplumpst, okay, ich mache es so wie vorher, weil das war viel einfacher. Ja, das würde ich dann sagen, wenn man schon einmal erlebt hat, dass einem eigentlich gut tut, dies oder jenes etabliert zu haben, ja, und dann geht man aber zu den alten, unter Anführungszeichen, schlechten, also nicht so produktiven Gewohnheiten, retour, einfach weil man, weil es anstrengend ist, wieder einzusteigen, aber es ist kürzer anstrengend, es ist weniger anstrengend, ja. und man tut sich was Gutes damit. Also das ist ganz normal, egal ob jetzt Kinder krank werden oder ob man selber krank wird oder ob man Urlaub hat, ja, da wieder reinzukommen, dann in die Routinen. Das funktioniert meist nur, wenn man dann nicht überlegen muss, wie war das mit den Routinen, welche Routinen, sondern zum Beispiel eine Checkliste hat. Und dann nur mehr die Checkliste abarbeiten braucht, ja.
Ich würde gerne noch zu einem Punkt kommen, den auch viele bewegen, nämlich wie ist das mit einer To-Do-Liste? Es gibt ja Fans von To-Do-Listen. Die schreiben sich ihre Listen, die freuen sich, wenn sie abhaken oder durchstreichen können. Oder du hast vorhin noch davon gesprochen, manchmal werden die To-Do-Listen auch immer länger und dann werden sie auch irgendwann belastend, wenn man drauf guckt. Empfiehlst du To-Do-Listen oder was empfiehlst du den Menschen, die vielleicht sagen, das ist nicht mein Tool? Was könnte man denn stattdessen machen?
Also irgendwo müssen ja die Dinge, die zu tun sind, gesammelt werden. Weil wenn die im Kopf gesammelt werden, dann ist das anstrengend. Ja? Das ist halt das, was ich auch manchmal höre, allerdings seltener, dass sie sagen, ich weiß was ich zu tun habe und ich gehe mit dem Flow und so. Ja, alles super, aber ist da nicht immer im Hinterkopf, aber ich hoffe, ich habe was nicht vergessen oder das Projekt muss ich noch oder dies und jenes muss ich noch. Ich propagiere eine bestimmte Art von To-Do-Listen. Das ist die Ein-Minuten-To-Do-Liste, die mit Zeithorizont arbeitet. Das heißt, es geht nicht darum, jeder Aufgabe genau ein Datum und eine Uhrzeit zu geben, wann die erledigt werden soll, ja, sondern es geht wieder darum, dieser Blick auf heute, der Blick auf diese nächste Woche und alles, was später ist, interessiert mich heute nicht. Wenn ich das nicht nächste Woche oder heute erledigen muss, interessiert es mich nicht. Ja? Und Menschen, die also mit der Menge zu kämpfen haben, denen empfehle ich immer, wenn sie so einen Gesamtüberblick haben, ja, ohne Gesamtüberblick ist schwierig, wenn sie so einen Gesamtüberblick haben, dann sage ich ihnen so, und jetzt nimmst ein Post-it und schreibst drei Sachen drauf, die du heute erledigen musst. Ja, müssen. Müssen ist kein böses Wort. Das tut nicht weh. Und dann machst du deine To-Do-Liste zu. Da ist alles gespeichert. Du kannst nichts vergessen. Du kannst nichts verlieren. Alles ist gut. Kümmer dich um die drei Dinge. Und wenn die drei Dinge fertig sind, entscheidest du, ist es alles gut für heute? Mache ich Schluss? Oder suche ich mir noch was Nettes aus? Ja, also To-Do-Liste ist so verpönt, weil eben, ich glaube, früher, es hat auch Tools gegeben, also ich habe zum Beispiel, wie ich angefangen habe, vor vielen, 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 vielen Jahren, mich mit Selbstmanagement und Zeitmanagement auseinanderzusetzen, da war ich noch gar nicht selbstständig und da war ich noch gar nicht, da war ich eben nur angestellt. Wie ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, bin ich über GTD, Getting Things Done, gestolpert, ja. Ich habe mich zu Tode administriert, ja, wie das sortiert wird. Ich habe ein paar Dinge habe ich übernommen, aber die ganze Systematik hat überhaupt nicht zu meinem Job gepasst und nicht zu mir gepasst, ja, bis ich das aufgegeben habe. Und damals habe ich mit einem Tool gearbeitet, Remember the Milk, das gibt's immer noch, was ja eigentlich eher in Richtung Einkaufsliste geht, nicht? Remember the Milk, also vergiss die Milch nicht. Und da musste man jeder Aufgabe ein Datum und eine Uhrzeit geben, ja. Ja, was war der Endeffekt? Es hat mich immer rot angeleuchtet, 58 offene To-Dos, 107 offene To-Dos, bis ich gar nicht mehr reingeschaut habe. Ne? Und wenn man das einfach so sieht als, okay, ich weiß, da ist alles drinnen, was ich zu tun habe, ich habe jetzt mir ausgesucht, was ich heute tun möchte, ich weiß genau, was diese Woche noch auf mich zukommt, das heißt, ich kann das mit der Wochenplanung gut machen, dann ist das total beruhigend und dann schreibe ich mir die drei Sachen raus, die ich machen will, oder auch fünf, wurscht, ja, und konzentriere mich da drauf, dann ist auch keine Ablenkung mehr vorhanden, ja. Aber ich bin keine, also ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand, der sagt, ich tue nur das, was mir gerade in den Kopf schießt, wozu ich Lust habe, ja, was mir gerade Spaß macht, dass die wirklich ihr Business vorangebracht haben. Das habe ich noch nicht erlebt. Es ist immer eine Art von Struktur oder Strategie dahinter, ja. Und die muss man halt auch für sich selber finden, ja.
Ich finde, eine To-Do-Liste kann ja auch noch ein klein bisschen zusätzlichen Charme kriegen, indem man auch was draufschreibt, was schön ist. Also ein heißes Bad nehmen zum Beispiel oder einen schönen Spaziergang machen, kann ja auch ein To-Do sein. Ja. Und wenn ich das draufschreibe, dann kriegt eine andere Aktivität, die was für meine Gesundheit bringt, noch einen anderen Stellenwert, als wenn ich nur denke, naja, wenn ich dann endlich fertig bin, mache ich es, sondern es ist eben auch ein To-Do.
Ja. Ja, und vor allem mit Priorität, ne? Das ist dann das Nächste. Es hilft nichts, sich das auf die To-Do-Liste zu schreiben und dann jeden Tag am Abend zu sagen, okay, habe ich nicht gemacht, weil es keine Priorität hatte.
Ja? Ja, du hast ja zwischendurch schon mehrfach von verschiedenen Varianten gesprochen, wie Menschen mit dir arbeiten können. Magst du zum Schluss nochmal vorstellen, so deine Angebote und mit welchem Schmerzpunkt kommt man zu dir und was bietest du?
Also das Hauptprodukt ist sicher Home Sweet Office, das arbeite ich jetzt gerade um. Das wird jetzt dann zum 10. Mal stattfinden. Ich mache es nur einmal im Jahr auf und das immer im Herbst, so wird Mitte November sein. Und da geht es wirklich von A bis Z, alles, was an Organisation, Technik im Online-Business oder in der Selbstständigkeit notwendig ist. Ja, es fängt an bei E-Mail-Management und hört auf bei Projektplanung und Projektmanagement. Ja. Und da nehme ich, also das ist wirklich eine kleine Gruppe, also maximal 30 Leute, mehr nehme ich nicht. Und wir arbeiten sehr intensiv zusammen und haben Coworking und ähnliche Dinge. Also da geht's wirklich darum, mal so dieses ganze Tohuwabohu, ja, es funktioniert eh irgendwie, ich vergesse die meisten Sachen eh nicht, ja. Das wirklich in Systematik und Workflows reinzukriegen, ja. Und in dem halben Jahr hat man halt auch die Chance, sich da dran zu gewöhnen, ja, oder das so weit aufzusetzen, auch technisch aufzusetzen, dass das funktionieren kann auch danach, ja. Und dann habe ich noch zwei Spezialthemen, würde ich sagen. Das eine ist eben die Contentplanung und Produktion. Aber für mich an erster Stelle muss die Planung stehen, Themenentwicklung, Planung, schauen, dass ich das dann auch wirklich produziere, regelmäßige Newsletter und so weiter und so fort. Das ist eben der Club, der rund um die Uhr 12 Monate läuft, ja, wo man auch zwischendurch mal reinkommen kann. Lieber ist es mir, wenn jemand über den Launch, also als kleine Gruppe sozusagen, reinkommt. Da geht es eben um Content. Und dann habe ich noch, was Projektplanung angeht und dranbleiben, das Powerquartal. Das wird ab Februar, Mitte Jänner, Anfang Februar wieder laufen, mache ich so 1-2 Mal pro Jahr auf. Das geht über 3 Monate, da treffen wir uns jede Woche und da geht es wirklich darum, erst einmal das Projekt gut zu planen, in kleinstmögliche Schritte runterzubrechen, damit man nirgendwo hängen bleibt, ja, und dann wirklich jede Woche zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was nehme ich mit in die nächste Woche an Erkenntnissen, ja. Und das ist eben auch sehr intensiv, aber da kriegen die Leute wirklich einiges gebacken. Das sind also die drei Produkte, wo ich sage, da bin ich auch als Person drinnen. Es gibt Selbstlernkurse und dann gibt es halt 1:1 Arbeit bei mir, mit mir, entweder auf Stundenbasis oder 3 Monate intensiv.
Mhm. Ja. Ja, die ganzen Angaben verlinke ich selbstverständlich in den Shownotes, sodass die Menschen, die Interesse haben, dich sofort finden über die Website und über die anderen Unterlinks. Ja, an der Stelle bleibt mir zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen Anregungen. Das war ja hochspannend und ich denke mal, die uns jetzt zugehört haben, die können sich ja viel mitnehmen und vielleicht auch schon die ersten Dinge gleich ausprobieren. Und ja, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Vielen Dank, Bettina, für die Einladung und ich freue mich, wenn wir dann das nächste Mal andersrum sprechen für meinen Podcast.
Das werden wir. Ich freue mich darauf auch. Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.